Die Vergangenheit hat in der Verhandlung nichts zu suchen. Also Gehaltsverhandlung, ich habe letztes Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für nächstes Jahr mehr Geld. Totaler Quatsch, ja. Geht immer schief.
9ce & Steel Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
Hallo Leute, hier ist André Schürrle. Wir sind hier beim GQ-Podcast 9ce & Steel Business. Weswegen mache ich den Podcast? Ich bin einfach super interessiert an spannenden, inspirierenden Leuten, Gründer, Gründerinnen, Investoren, Investoren und will einfach so viel wie möglich aufsaugen, so viel wie möglich lernen. Und das mache ich alles auch nicht alleine. Ich habe hier bei mir Christoph Eisenschink von der GQ.
Hi André, genau, ich bin seit 3 Jahren GQ-Redakteur für Business-Themen und freue mich, den Podcast mit dir machen zu dürfen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, wie immer natürlich, Mr. Verhandlung himself quasi. Er ist ja quasi wie Tempo Tippex. Uhu, also der Name steht schon für Verhandlungen. Wir haben Matthias Schranner da. Hallo Matthias.
Hallo, vielen Dank, dass du mich mit Tippex vergleichst. Gibt's das überhaupt noch?
Das, oh Gott, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, das läuft alles nur noch digital. Aber es sollte ein Kompliment sein, dass der Name quasi synonym für Verhandlungen steht und für gute Verhandlungen vor allem.
Das freut mich, danke.
Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt schon fast auf diese Sendung, weil Verhandlungen ist ja so ein Thema, gerade auch im Fußball. Ich kenne es auch, wenn ich selbst da nicht am Verhandlungstisch gesessen habe, weil das mich immer so ein bisschen auch abgeschreckt hat. Und dann habe ich, das macht ja der Agent, mein Vater war da immer noch dabei und dann hört man immer nur irgendwie die Zahlen. Und deswegen bin ich auch gespannt, einige Tipps auch gerade in die Businesswelt, wenn man da auch mit Investoren verhandelt. Freut mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Da geht's ja manchmal auch richtig zur Sache, oder Matthias, bei Verhandlungen? Also das ist schon kein einfaches Business.
Ja, es ist tatsächlich, wie André, wie du gesagt hast, wir haben so eine gewisse Scheu vor der Verhandlung. Wir haben so erst diesen inneren Konflikt. Also das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal was sagen. Ja, jetzt, es reicht mir. Ich möchte mehr Geld, ich möchte was auch immer. Und diese innere Verhandlung wird bei den meisten Menschen so lange geführt, dass sie schon so emotional sind, bis sie es dann tatsächlich ansprechen. Und wenn sie es dann ansprechen, dann ist meist schon so viel Emotion mit dabei, ja, dass es einfach dann unheimlich schwierig ist, wirklich eine gute Lösung zu finden. Und je früher man die sogenannte externe Verhandlung beginnt, also je früher man tatsächlich in die Verhandlung einsteigt, desto einfacher ist es auch.
Und jetzt wollen wir nochmal einen Schritt aber natürlich zurückgehen. Jetzt haben wir schon den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Wir wollen natürlich auch wissen, wie du eigentlich zum Verhandlungsexperten geworden bist. Also wenn du uns deinen Werdegang so ein bisschen erzählst und nochmal sorry für Tippex, aber sozusagen, dass dein Name synonym für Verhandlungen steht, das wollen wir nochmal wissen, wie das passiert ist.
Ich komme von der Polizei. Ich war erst bei der normalen Polizei, war dann 6 Jahre so quasi im Untergrund. Ich war 6 Jahre bei der Drogenfahndung. Und habe da schon mit Drogendealern verhandelt. Und was einfach da speziell ist dabei, du hast einfach kein SEK im Rücken, da hast du kein Backup, sondern da bist du vielleicht mit einem Kollegen so im Hinterhof von der Disco früh um 2, ja, und verhandelst da. Und da lernst du einfach, dass du keinen Fehler machen darfst. Also dass du eben nicht provozieren darfst, keine Anschuldigungen. Also du lernst einfach diese totale Kontrolle der Verhandlung. Dann habe ich studiert. Nach dem Studium bin ich wieder zurück zum Ministerium und bin dann ausgebildet worden für diese Extremverhandlungen. Habe selbst beim Ministerium Leute ausgebildet für Verhandlungen, war auch selbst in diesem Spezialkommando für Verhandlungen, also eben gerade mit Geiselnehmern und so. Und ich nenne mich selbst sonst sogenannten Street Negotiator. Also alles, was ich gelernt habe über Verhandlungen, habe ich nicht an der Uni oder an irgendwelchen von irgendwelchen Büchern, sondern alles, was ich gelernt habe, ist tatsächlich von der Straße. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Verhandlungen im Business und bei der Polizei. Im Business verhandelt man und wenn man nicht zur Einigung kommt, dann kommt man in die sogenannte Sackgasse, also wo man nicht mehr weiter weiß. Und bei der Polizei ist genau andersrum. Immer wenn du kommst, ist die Sackgasse schon da. Ja. Ja? Also der Geisel immer sagt, wenn ich den Fluchtwagen nicht bekomme, erschieße ich die erste Geisel. Und was ich gelernt habe einfach als Verhandlungsführer, ist die Sackgasse einfach zu begreifen und versuchen, aus einer Sackgasse wieder eine Verhandlung zu machen. Und das hilft mir jetzt enorm, weil wenn man die Sackgasse einmal versteht, dann weiß man auch, wie man sie nutzen kann.
Du bist ja auch vom FBI auch mitgeschult worden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Steht da einer mit der Sonnenbrille und der schwarzen Krawatte vor einem? Ich packe jetzt alle Klischees aus, die mir so einfallen.
Ich glaube, du schaust zu viele Filme, ja.
Das mag sein.
Es ist so, beim FBI ist die Verhandlungsführung relativ transparent. Also man kann sich beim FBI auch als normaler Mensch ausbilden lassen. Ich bin natürlich befreundet mit viel, weil wir haben uns damals schon intensiv ausgetauscht. Und FBI hat sehr viele Sachen entwickelt, weil die natürlich auch sehr viel weiter waren in dieser psychologischen Anwendung von Verhandlungsführung. Und es gibt zum Beispiel, mit dem ich befreundet bin, Jack Cambria, der war 35 Jahre lang der Chef vom NYPD-Verhandlungskommando. Mit dem treffe ich mich ständig. Oder Gary Nösner, der Waco damals verhandelt hat von FBI, also der FBI Chief Negotiator.
Und was kann man noch mal ganz kurz erklären, was Waco, also mir sagt es was, aber vielleicht für Hörer noch.
Das große Geiseldrama damals, als sich so eine Sekte eingeschlossen hat. Und es gibt einen super, super guten Film drüber bei Netflix, wenn das mal jemand sehen möchte, über Waco. Und da sieht man dann auch diese totalen Gegensätze der Verhandlung und diese totale Aussichtslosigkeit auch. Mhm. Und deshalb, also FBI sind sehr weit in der Verhandlungsführung und ich habe unheimlich viel von den Leuten gelernt.
Und wenn du jetzt sagst, du kommst an und die Sackgasse ist schon da, das heißt, Sackgasse bedeutet ja, eigentlich gibt's fast keinen Weg mehr, um irgendwie weiterzugehen. Das heißt, es steht kurz davor, keiner ein Geiselnehmer, die erste Geisel zu erschießen oder was. Mit was für einer Emotionalität kommst du dann? Bist du da komplett ruhig?
Also ich bin nicht komplett ruhig, aber ich hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber so als Polizeibeamter hast du so eine gewisse innere Ruhe, weil du es ja schon oft gemacht hast. Also du kommst ja oft zu Familienstreitigkeiten, zu Verkehrsunfällen, zu sehr dramatischen Situationen auch, wo du dann lernst, einfach mal dich selbst zur Ruhe zu bringen. So. Ja? Ja. Also das habe ich gelernt damals und das kann ich immer noch. Also du beginnst einfach die Verhandlung dadurch, dass du dich einfach vorstellst und dass du einfach das Gefühl vermittelst, dass du das schon oft gemacht hast. Ja, also es ist wie beim Arzt, du gehst hin und wenn der Arzt sagt, haben wir schon tausendmal gemacht, dann bekommst du das Gefühl, ich bin in guten Händen. Und also du sagst halt nicht zum Geiseln, ich mag es auch zum ersten Mal, sondern du vermittelst das Gefühl, ich bin Profi hier, wir kriegen das hin, ich habe es bisher immer hingekriegt, es werden es wir beide auch hinkriegen. Ja. Also du sprichst von Gemeinsamkeiten, nicht vom Konflikt.
Okay, es sind ja meistens aber trotzdem, keine Ahnung, ohne jetzt irgendwas zu wissen, aber Geiselnehmer wahrscheinlich irrationale Forderungen oder irgendwas, was man ja auch eigentlich gar nicht erfüllen kann. Wie kann man ihm dann trotzdem ein gutes Gefühl geben?
Ja, die meisten Geiselnehmer sind so wie ihr, die haben es aus dem Fernsehen gesehen.
Wahrscheinlich ist das so komplett anders.
Ja. Genau. Und also der normale Geiselnehmer, so wie ich sie kennengelernt habe, die sind einfach total überfordert, oft alkoholisiert, oft ging eben Familienstreit oder sowas voraus. Ja. Und die sind einfach total drüber, also über dieser sogenannten persönlichen Belastungsgrenze. Und die Kunst ist einfach zu deeskalieren, indem man einfach ganz ruhig mit den Leuten spricht und alles wegnimmt, was die Stressdosis erhöhen könnte. Ja, also Angriffe, Beschuldigungen, Rechthaberei, so nach dem Motto, sie müssen doch verstehen. Ja, sondern man spricht ganz ruhig über Gemeinsamkeiten, sehr nett auch übrigens. Ja, und das, was man im Fernsehen sieht, so dieses Peng-Peng und Lampe und so, alles Quatsch. Ja. Ja.
Kannst du aber trotzdem, Matthias, mal erzählen von der krassesten Situation, die du da erlebt hast und die wirklich auch irgendwie brenzlig war, die man dann gelöst hat?
Also für mich die schwierigste, die ich in meinem Leben hatte, war, wir hatten einen Anruf bekommen, da hat eine Frau wirklich ins Telefon geschrien, mein Nachbar hat sich vor meinen Augen erschossen. Ich habe gefragt, wo sind Sie? Hat die Adresse gesagt, wir sind da hingefahren. Also ich bin da hingefahren in dieses Gebäude mit dem Wissen, der Nachbar hat sich vor ihren Augen erschossen, also da liegt eine Leiche, so bin ich da hingefahren. Dann kommen wir da rein und dann steht ein Mann am Treppengeländer und schießt auf uns und geht zurück in eine Wohnung. Mein Kollege und ich sind natürlich nachgelaufen, weil wir nicht gewusst haben, was da los ist. Wir kommen in so einen Raum rein und dieser Mann, der vorher auf uns geschossen hatte, stand neben der Couch und sagt raus, also saß eine junge Frau auf der Couch und er sagt, raus mit euch oder ich schieße. Also das war so unglaublich konfrontativ in der Situation, vor dem gestanden und so, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann passiert was.
Aber die Frau wurde gezwungen, sozusagen einen falschen Anruf zu machen, damit, oder wie
gut, längere Geschichte, das war eine ganze Stunde dafür. Aber es war anders, als es ausgesehen hatte. Aber es war tatsächlich so, dieses Gefühl, jemand tatsächlich komplett gegenüberzustehen und diese ultimative Drohung zu handeln, da lernt man, also da war ich Gott sei Dank schon ausgebildet und hab auch was gewusst, wenn man so in Gespräche einsteigt, ja. Die normale Reaktion wäre halt zu sagen, nein, ich gehe nicht, ja. Also sich festzulegen oder vielleicht irgendwelche eine Überreaktion zu machen.
Aber wie fängt man das Gespräch dann mit so jemand an? Also was sind die ersten Worte?
indem man einfach nicht reagiert, ja, sondern agiert. Also das heißt tatsächlich, das hört sich jetzt wieder ein bisschen komisch an, aber man bedankt sich,
ja,
dass man sagt, okay, also erstmal sagt man, okay, vielen Dank, dass Sie sagen, was Sie wollen. Ich glaube, das ist gut, wenn wir wissen, woran wir sind. Ja.
Ja.
Dann spricht man über Gemeinsamkeiten. Also wir sind beide in der gleichen Situation und wir möchten ja beide wieder rauskommen aus dieser Situation. Und dann beginnt man eben die Verhandlung, indem ich selbst eine Forderung stelle und sage, okay, ich hätte gern gewusst, was ist denn vorher passiert. Ja. Und es ist immer das gleiche Schema. Also positiver Einstieg, bedanken ist eine ganz gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten betonen und dann selbst eine Forderung zu stellen.
Ja, ist wahrscheinlich dann auch bei den Geiselnehmern, wenn du sagst, das sind meistens, ich sag jetzt Amateure, gibt's überhaupt professionelle Geisel? Also so wirklich, die überfordert sind mit der Situation, auch selbst irgendwo reingeraten sind, wie die gar nicht weiter wissen, dann sind die wahrscheinlich auch am Anfang erstmal überrascht, dass es dann so eine Nettigkeit da gibt und das ist wahrscheinlich eine ganz gute,
genau,
gute Basis.
Also alle Verhandlungsführer der Polizei, die ich persönlich kenne,
ja,
sind alle introvertiert, sind alle sehr, sehr ruhig, haben eigentlich keine Lust zum Reden, sondern ja, sind eher Leute, die einfach gerne ein bisschen zuhören, ein bisschen diesen Dampf rausnehmen und dadurch wieder ins Gespräch kommen. Und das, was man im Kino oft sieht, dieser taffe, super harte Bruce Willis, ja, den gibt's nicht bei der Polizei.
Ja,
der würde auch nicht drankommen.
Ja. Nee. Da mal viel Verständnis auch zeigen dann, ne?
Genau.
Also so sich selbst zurücknehmen auch, also sein Ego im Griff haben.
Ja, es ist schon. Also du sprichst ein ganz, ganz interessantes Wort an, Verständnis.
Ja. Ja.
Das ist gefährlich, weil es gibt zwei Sachen, die man verstehen kann. Das ist die Situation und das Gefühl. Also wenn man zum Beispiel zum Geiselnehmer sagt oder zu jemandem, der Selbstmordabsichten hat und auf dem Gebäude steht oder also wie auch immer, wenn man sagt, ich verstehe dich, dann impliziert das, ich verstehe deine Situation.
Mhm.
Und das geht immer schief, weil du kannst die Situation von diesem Menschen nicht verstehen, du kennst die Vorgeschichte nicht. Was man sagen kann, ich verstehe dein Gefühl. Also, dass man zum Beispiel sagt, sie sind jetzt richtig verärgert. Ja, das kenne ich auch, dass ja, ich mich ärgere bei sowas. Ja. Oder dass man sagt, sie haben das Gefühl, keinen Ausweg zu kennen. Das Gefühl der Ausweglosigkeit kenne ich auch. Also wenn man Verständnis zeigt in einer Verhandlung, dann bitte immer über das Gefühl, aber nicht über die Situation.
Okay.
Wie ging die konkrete Situation, über die wir gesprochen haben, dann aus? Die
ja, wir haben mit dem gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass der war ein bisschen unter Drogen, sage ich mal, und Drogen führen ja zu einer veränderten Wahrnehmung. Ja. Und das war keine richtige Pistole, mit der er auf uns geschossen hatte, sondern eine Gaspistole. Aber im Treppenhaus nachts, der Klang ist der gleiche und die schauen auch aus wie eine echte Pistole. Also ich habe gedacht, das ist eine echte. Und wir haben mit dem gesprochen, wir haben versucht, ihn zu deeskalieren. Und irgendwann, also das Spannende bei so Verhandlungen ist ja, es gibt ja eine Sekunde, wo die Leute dann echt ruhig werden. Wenn sie ruhig werden, kommt auch wieder die Synapsenverbindung, dann merken sie, dass es Quatsch ist. Und dann sind die auch wirklich dankbar, wenn man den Weg mit denen gemeinsam erarbeitet. Ja. Und es ging ganz gut aus, er hat die Waffe weggelegt, wir haben ihn festgenommen. Und was ich für mich schon einfach gelernt habe dabei, ist dieses, wenn du so konfrontiert wirst, ja, dass du einfach nicht gleich dagegen gehst, ja, sondern einfach so erstmal durchatmen und positiv einsteigen, obwohl es sehr, sehr negativ ist.
Du hast ja quasi, also durch eine sehr harte Schule offensichtlich gegangen, durch die Schule der Straße, wie du ja gesagt hast. Aber du hast daraus dann ja auch, wir sind ja hier bei GQ, nice am Steel Business. du hast daraus ein Business gemacht aus dem Verhandeln, quasi aus dem professionellen Verhandeln.
Genau. Also ich bin damals war ich noch bei der Polizei und hab Verhandlungsführer ausgebildet bei der Polizei. Dann habe ich ein Pharmazieunternehmen gefragt, ob ich mir am Samstagnachmittag so eine Stunde mal zeigen könnte, wie man bei der Polizei verhandelt und einfach so ein bisschen Austausch zu haben. Habe dann festgestellt, dass auch Topmanager nicht vorbereitet sind für schwierige Verhandlungen. Und das hat mich dann schon fasziniert und gedacht, das kann doch nicht sein, dass auch Top-Leute keine Ahnung haben. Und habe gesehen, dass einfach bei keiner Universität oder so das Fach gibt für schwierige Verhandlungen und habe da wirklich das Potenzial gesehen und habe gesehen, dass man diese ganzen Learnings, die ich hatte von der Polizei und von FBI, dass man die wirklich eins zu eins in Business und Politik übertragen kann. Und dann habe ich angefangen, ein Institut zu gründen, habe bald gemerkt, dass alle großen Verhandlungen global sind. Und dann haben wir angefangen, eben verschiedene Firmen aufzubauen. Also wir haben jetzt eine Firma in Zürich, das ist unser Hauptziel. Dann haben wir eine Firma in New York, in Hongkong und in Dubai, weil wir in der Lage sein müssen, einfach diese lokalen Spezialitäten dann auch wirklich einzubinden.
Was gibt es da für kulturelle Unterschiede zwischen, kann man das so generell sagen?
Ja, es gibt schon, also ein paar so Schwarz-Weiß-Bilder gibt es schon. Also wir im deutschen Sprachraum, wir haben einfach einmal keine Lust zum Verhandeln.
Ja.
Also ihr habt ja schon im Vorgespräch auch gesagt, diese Hemmnis, genau, auf die Verhandlung zuzugehen. Dann, wir sind wahnsinnig rechthaberisch. Ja, also wir glauben, dass wir Recht haben und versuchen, den anderen zu überzeugen, was immer schief geht übrigens.
Ja. Und, Thema Ego wieder.
Ganz genau. Ja. Und wir versuchen, alles über Argumente zu lösen. Ja, also so, du musst doch verstehen, dass ich Recht habe. Ja. Und wenn du das nicht verstehst, dann sind wir stinksauer, ja?
Ja,
weil ich doch Recht habe und das doch offensichtlich ist. Ja.
Also ich gebe es zu, ich war es, der im Vorgespräch gesagt hat, wenn ich mal auf dem Flohmarkt stehe, dann habe ich keine Lust zu verhandeln, sag 2 Euro, nimm's einfach mit. Ja. Also das war ich. Aber trotzdem, was ist in anderen Ländern, also wenn man sagt, die Amerikaner oder auch in Hongkong, was ist da das irgendwie, wie soll man sagen, etablierter zu verhandeln?
Also in Amerika, also bitte, es sind ganz starke Schwarz-Weiß-Bilder, yeah, natürlich, aber, yeah, aber dennoch sind sie zum Anwenden. Also in Amerika, was man zum Beispiel sieht, ist diese totale Trennung von Person und Sache. Ja, also du kannst knallhart mit denen verhandeln und nachher gehst du wieder zum Dinner und es ist wieder alles okay.
Ja. Ja,
was wir in Deutschland nicht kennen zum Beispiel. Ja, wenn wir hart verhandeln, dann gehen wir nachher nicht mehr zum Dinner.
Ja, weil jeder persönlich irgendwie angegriffen,
genau,
ist.
Genau, mit so einem Vollidioten geht man nicht zum Essen. Ja.
Ja.
So, das heißt, und was erstaunlich ist in unserer Kultur, wenn wir eine gute Verbindung haben, also eine gute Relationship, eine gute Beziehung, dann verhandeln wir nicht mehr Hardball. Ja?
Mhm.
Weil wir kennen uns ja so. In Amerika ist genau andersrum. Selbst wenn man sich super gut kennt, wenn man befreundet ist, geht man in den Verhandlungsraum und verhandelt knallhart und ist nachher wieder Freunde. Ja. Und das ist auch zum Beispiel, was wir in einer amerikanischen Kultur einfach nicht sehen, dass wir so einen Trump zum Beispiel oder so, ja, das ist für uns so schwer vorstellbar, dass so ein Mann Präsident werden kann, ja. Aber in Amerika ist es nicht die Ausnahme, ja. Also einfach mal drauf zu haben, was Blödes zu sagen und dann doch wieder nett zu sein, ja. Und wir können das nicht, wir nehmen alles persönlich. Und in anderen Ländern einfach so generell, in Holland zum Beispiel, obwohl es ja gar nicht so weit weg ist, ja, die haben einen spielerischen Zugang. Also die wollen das Spiel spielen. Also Flohmarkt 2 Euro. Es geht nicht um die 2 Euro. Aber ich will den Spaß haben. Ja. Und ich will das Gefühl haben, ich habe gewonnen. Ja. Und wenn es dann für 1,50 kriege oder so, vielleicht habe ich sogar mehr bezahlt, aber ich hatte Spaß dran.
Spaß beim Verhandeln.
Ja, genau.
Ja.
Für Deutsche kaum vorstellbar.
Kaum vorstellbar. Wie wichtig ist die Vorbereitung dann, in so Verhandlungen zu gehen? Also auch den Gegenüber irgendwie einschätzen zu können? Oder wie wichtig ist es wirklich, alles zu wissen, bevor man reingeht?
Du kannst nicht alles wissen und deshalb sollte man sich auch nicht so vorbereiten. Es gibt 2 Arten der Vorbereitung. Die eigene Vorbereitung, also du musst wissen, was du willst, klar, Ziele.
Ja.
Wenn du komplex verhandelst, also mit vielen Beteiligten und so, dann musst du auch die Strategie vorbereiten, also wann schicke ich wen rein und so.
Ja.
Und ein paar Taktik musst du vorbereiten. Also möchte ich vor der Verhandlung über E-Mail zum Beispiel schon einen sogenannten Anker setzen. Was man nicht machen darf, man darf sich nicht mehr über die Gegenseite vorbereiten. Das war früher mal. In dieser globalen, digitalen Welt geht's einfach nicht mehr. Was viele machen leider, die verhandeln mit sich selbst vor der Verhandlung. Also gerade wir im deutschen Kulturraum, wir machen uns wahnsinnig viel Arbeit mit unserer Vorbereitung, was mir wichtig ist. Und weil wir so gut sind in der Vorbereitung, bereiten wir auch gleich vor, was für den anderen gut ist.
Ja. Wir denken für ihn mit.
Genau, wir denken für ihn mit, ja. Und dann sind wir total enttäuscht, wenn der unsere geniale Vorbereitung nicht anerkennt. Ja.
Ja.
Und das ist echt ein Problem bei uns. Also das heißt, man darf tatsächlich nicht mit sich selbst verhandeln, sondern mit dem Gegenüber. Also eigene Vorbereitung ja, Vorbereitung der Gegenseite nein.
Also man bereitet sich auch nicht auf so Eventualitäten vor, okay, wie reagiere ich, wenn der das und das sagt, das ist ganz schlecht. Weil das ist ja so ein bisschen eigentlich, das, gesunder Menschenverstand, wenn man den irgendwie, würde einem ja sagen, so, ist doch gut, wenn ich mich da irgendwie vorbereitet habe auf das, was der sagen könnte. Aber ich bleibe einfach bei meiner Position immer.
Dann würde ich dich gleich fragen, wenn ihr ein Gegentor bekommen habt, habt ihr dann alles über den Haufen geworfen und die Strategie geändert?
Nein, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Genau dann ist es das Wichtigste, bei seinem Plan zu bleiben.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Und ich finde es immer faszinierend, wenn so ein Trainer nach einem Fußballspiel gefragt wird, wieso haben sie das Spiel verloren? Die sagen immer das Gleiche. Wir haben nicht unser Spiel gespielt. Wir haben uns das Spiel des Gegners aufzwängen lassen. Deshalb darf man sich in der Verhandlung nicht auf das Spiel des Gegners vorbereiten, im Sinne von, wenn er so spielt, dann spielen wir so, sondern wir wissen, was wir können, ja. Da ist unsere Stärke, oder? Das denke ich war bei allen deinen Mannschaften auch so.
Absolut. Also es ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Trainer, die nach 30 Minuten alles über den Haufen werfen und dann stehst du irgendwie mit Fragezeichen auf dem Platz und weißt gar nicht mehr, wo du hin sollst, weil er viermal die Taktik geändert hat. Genau. Gibt's auch Trainer, aber ich würde schon sagen, die wirklich Erfolgreichen, die haben ihren Plan, vielleicht noch einen kleinen Nebenplan, falls irgendwas nicht so klappt, aber sonst bleibst du in deiner Taktik, bleibst in deinem Spiel.
Für dich als Spieler, denke ich, auch sehr viel einfacher dann, oder? Also wenn du weißt, Trainer wird nicht nach ein paar Minuten wieder alles umwerfen.
Und ja, klar. Also du hast deine Aufgaben, du weißt, was du zu tun hast. Du bist auch darin geschult. Anstatt dann, viermal auf einer anderen Position. Habe ich auch erlebt. War auch dann relativ schwierig in diesen Spielen. Aber genau. Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man bei seinem Plan bleibt und den auch durchzieht. Genau. Und davon überzeugt ist. Das ist ja das auch.
Ganz genau. Und in der Verhandlung ist genauso. Wenn ein Chefin ständig die Taktik ändert, dann wird das Verhandlungsteam total verunsichert. Und deshalb, man muss für sich wissen, was man kann, eigene Stärken herausarbeiten und dann auch tatsächlich ein Spiel auch mal durchziehen. Ja. Ja. Und nicht alles ändern, nur weil man mal ein Gegentor bekommt.
Werbung. Wir werden diese Woche unterstützt von Clark. André, wie sieht es bei dir mit Versicherungen aus? Hast du da eigentlich deinen Überblick?
Also, wenn ich in meinen Ordner schaue, ist es ein Riesenchaos. Ich glaube, mein Vater hat alles, aber wenn ich selbst jetzt dran denke, ist es auf jeden Fall ein Nightmare.
Lustig, dass du sagst, Vater, wir haben neulich auch mal versucht, in die Versicherung von meiner Mutter ein bisschen Ordnung zu bringen. Das war eine reine Papierschlacht und richtig nervig. Das wäre nicht passiert, wenn wir über die Clark-App Bescheid gewusst hätten. Mit der kann man nämlich Versicherungen ganz einfach über das Smartphone managen. Das hört sich super an, oder?
Auf jeden Fall.
Das funktioniert auch ganz einfach. Man geht auf die Website clark.de oder in Österreich goclark.at oder auf die App, die kann man sich runterladen und kann dann über Smartphone ganz einfach Ordnung in das Versicherungschaos bringen. Clark findet außerdem auf Basis der aktuellen Lebenssituation den Tarif, der zu einem passt. Das machen die mit einem Algorithmus. Das Ganze ist unabhängig von bestimmten Anbietern und man kann sich außerdem sogar persönlich beraten lassen im Chat oder übers Telefon von den Clark-Versicherungsexperten. Was super ist, unsere Podcast-Hörer bekommen außerdem einen Amazon-Gutschein. Man muss einfach auf die Website oder auf die App gehen und dann bei der Registrierung den Gutscheincode NICE30 eingeben. Wenn man eine bestehende Versicherung hochlädt, gibt es 15€ Gutschein. Bei zwei Versicherungen gibt es sogar 30€ Amazon-Gutschein.
Finde ich auf jeden Fall interessant. Wenn ihr das auch cool findet, dann schaut in die Shownotes, checkt Clark aus und vielleicht bringt es auch ein bisschen mehr Ordnung in eure Versicherung.
Man spricht so von dieser Willingness to walk away. Mhm. Ja. Also das heißt, es kann schon mal sein, dass du aufstehst bei einer Verhandlung, um dem Gegner zu zeigen, hey, ich könnte auch aufstehen. Ja, das ist aber nicht das Ende, sondern das ist ein taktischer Schritt, um der Gegenseite zu zeigen, hey, langsam. Ja, wenn ich tatsächlich komplett weggehe, also der totale Abbruch, ohne weitere Verhandlung, dann glaube ich halt, dass die Nichteinigung für mich besser ist als die Einigung. Ja, und jetzt wird spannend, weil wenn beide Parteien glauben, sie brauchen keine Einigung, wie zum Beispiel EU mit UK über Brexit, ist ganz spannend zu sehen.
Ja.
Es vermitteln ja beide Parteien den Eindruck, dass die Nicht-Einigung doch ganz okay wäre, also der No-Deal-Brexit. Ja. Und lustig ist dabei oder interessant ist dabei, wenn du die beiden fragst, die haben ganz andere Ansichten über die Konsequenzen. Ja. Also die EU glaubt ja, dass UK wahnsinnige Probleme hat und UK glaubt, dass EU wahnsinnige Probleme hat. Und so glauben beide, die lassen uns mal richtig gegen die Wand fahren. Interessant dabei ist, dass diese sogenannte Nichteinigung, das Disagreement, immer einfach subjektiv beachtet wird. Und wenn ich glaube, dass die Nichteinigung okay ist, dann gehe ich zur Nichteinigung.
Das ist ja eigentlich wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich ein spieltheoretischer Ansatz, oder? Dieses Game of Chicken oder Angsthasenspiel, wenn man sagt, zwei Fahrer fahren Vollgas aufeinander zu. Es gibt irgendwie vier Möglichkeiten, jeweils der andere weicht irgendwie aus. keiner weicht aus, dann kommt es zum Unfall oder beide weichen aus, dann hat ja auch keiner gewonnen, aber es ist vielleicht für beide sind mit dem Leben dazu davon gekommen.
Genau, es gibt diesen spieltheoretischen Ansatz und es wird ein bisschen theoretisch.
dann muss ich machen es gleich noch praktischer.
Dann vielleicht einen Satz dazu. Wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, dass die Nichteinigung okay ist, dann muss ich den Preis der Nichteinigung erhöhen. Das heißt, ich muss die Angst vor der Nichteinigung so dramatisch machen, dass er sagt, okay, ich gehe doch lieber wieder in die Verhandlung. Ja, und dann sind wir in dieser hohen Kunst der Verhandlung. Dann muss ich versuchen, tatsächlich über mein Netzwerk, über Social Media, über alles, was ich zur Verfügung habe, bei der Gegenseite eine gewisse, in Anführungszeichen, Angst zu schüren. Wenn du nicht kommst, dann werden die Konsequenzen schlimmer sein, als wenn du an den Verhandlungstisch kommst.
Ja, das ich zum Beispiel jetzt auch ein Thema Fußball. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr willst du diesen Deal. Also du gehst im Vornherein klar. Also zum Beispiel jetzt beim Vereinswechsel bei mir in meiner Karriere sagen wir von Leverkusen nach Chelsea. Chelsea war mein absoluter Traumverein und ich wollte den Deal unbedingt. Also ich wollte es unbedingt und man will dann natürlich auch nicht alles preisgeben, man will das ja auch nicht sagen, dass man das unbedingt will, weil das verschlechtert die Verhandlungsposition ja ungemein. Und dann geht es ja auch darum, trotzdem das meiste Gehalt irgendwo rauszuschlagen. Und dann hatte ich oft Schiss davor, vor diesem Punkt also wegzugehen. Oder auch mein Agenten dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal weg von dem Deal, aber wir wollen das trotzdem machen. Und dann gibt es zum Beispiel im Fußball keiner, man streut irgendwelche Gerüchte in die Öffentlichkeit.
Ganz genau.
Keine Ahnung, ist noch Manchester United an dem Spieler interessiert, um zu schauen, wie die Reaktion auf der Gegenseite ist. Aber dieser Schritt wegzugehen, wenn man einen Deal unbedingt will, ist ja, schwierig.
Genau so ist es. Und du sagst es ja auch. Also dieses Weggehen ist ja nicht nur, dass du das Geld nicht bekommst. Das ist ja auch, der hat es jetzt vielleicht nicht geschafft, zu Chelsea zu gehen.
Genau.
Jetzt muss er bei Leverkusen bleiben oder so, ja.
Ja.
Und so Alaba mit Bayern München oder so, ja.
Ja.
Das sind also Sachen, die werden ja dann in der Öffentlichkeit mitverhandelt und jeder guckt drauf und gibt natürlich auch seine Kommentare ab.
Ja, absolut. Alaba ist ja das aktuelle Thema, ne. Wir haben es eben gerade schon besprochen, sind ja beide am Ende Verlierer in der Geschichte, weil es so aussieht, dass keiner es hinbekommt. Alaba steht irgendwie geldgeil da, wobei es wahrscheinlich gar nicht so wirklich ist, aber dadurch, dass alles sich so lang hinzieht, in die Öffentlichkeit kommen, sieht es dann immer blöd aus.
Ja, also ich habe mit Sicherheit einen Fehler gemacht, weil wenn ich in eine Verhandlung einsteige, muss ich sie auch irgendwann wieder zumachen. Also je länger ich eine Verhandlung offen lasse, desto höher ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch geleakt wird, dass andere darüber reden, dass sie in die Öffentlichkeit geht. Und was David Alaba aus meiner Sicht komplett falsch gemacht hat, wenn du reingehst und sagst zu Bayern, ich möchte bleiben unter diesen Bedingungen oder ich gehe unter diesen Bedingungen, dann muss ich es aber auch machen. Ja.
Ja.
Aber reinzugehen und sagen, ich würde gerne bleiben, aber nur, wenn ich angeblich 25 Millionen bekomme, ansonsten gehe ich weg. Und jetzt was hängen bleibt, ist, er ist geldgierig. Ja. Sein Berater ist was hat der Hönig gesagt? Ein Piranha?
Piranha hat er gesagt, ja.
Genau. Und er ist nicht gegangen. Also es schaut so aus, als ob er eigentlich weg wollte, aber ihn dann doch keiner wollte. Und jetzt muss er weiter beim Bayern spielen.
Ja. Blickt man denn überhaupt auf so...
muss. Ja. Schönste überhaupt eigentlich, aber er muss da bleiben.
Wie blickt man denn als Verhandlungsexperte wie du, Matthias, auf so öffentlichkeitswirksame Verhandlungen? Wir haben jetzt schon über Brexit gesprochen, über hier Fußball-Deals. Schlägt man da manchmal die Hände über den Kopf zusammen und sagt, das sind ja nur Stümper am Werk?
Ich muss zugeben, ja, das passiert schon oft, ja. Weil, also immer wenn eine Verhandlung in die Öffentlichkeit geht, ist ja eh schon was falsch gelaufen, ja. Und klar, so eine Verhandlung wie Brexit oder so, die kannst du ja nicht so lange geheim halten. Aber was schon ist, diese ständigen Vorwürfe, diese ständige Wiedervertagung und so. Ich denke, dass Bürgerinnen und Bürger auch irgendwann den Anspruch an die Politik haben, Sachen auch zu lösen. Ja, also dafür sind sie auch gewählt. Und wenn die nie etwas lösen, dann denkt man, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und ich denke schon, dass, also zu deiner Frage, ja, es ist manchmal einfach so, so einfache Prinzipien der Verhandlung, wo man sagt, hey, das muss doch jeder, das müsste doch eigentlich jeder wissen in dieser Position. Aber zurück zu meinem Statement vorher, ich bin überrascht, dass auch Top-Manager und Top-Politiker es nicht gelernt haben, unter Druck zu verhandeln, ja, und dann einfach auch nicht wissen, was sie machen müssen.
Ich denke mal, gerade in solchen einflussreichen Positionen, dass sie wirklich, wie du sagst, das einfach gelernt haben sollten. Unter Druck, das ist ja auch das wirklich Schwierige, wenn alle drauf schauen, dann das wirklich zu können.
Und was man jetzt auch sieht, finde ich, ist, also diese Generation von CEOs, die jetzt in der Verantwortung steht, also so die ganzen C-Level-Leute, die sind fast alle C-Level geworden nach der Finanzkrise. Das heißt, die sind seit über zehn Jahren, haben die nur Sonnenschein gehabt. Es ist immer nur besser geworden. Ja? Und die haben die letzten 10 Jahre einfach schlichtweg nicht gelernt, was Krise ist. Ja? Und plötzlich total überfordert und dann tatsächlich komplett irrationale Entscheidungen.
Aber dann machen wir es doch mal konkret irgendwie. Wahrscheinlich werden wir jetzt nicht hinbekommen, dass wir das Seminar, das du anbietest, quasi hier in unserem Podcast abspielen. Aber fangen wir mal an vor einer Verhandlung. Wie komme ich in das richtige Mindset? Was sollte ich davor machen?
Also genau wie André gesagt hat, will ich das? Also will ich das wirklich? Wenn ich es nicht wirklich will, darf ich nicht verhandeln, weil es Gegenüber sofort merkt, da ist irgendwas falsch. Ja. Ja. Also will ich das wirklich? Ich muss mir das Ziel überlegen, also was möchte ich haben? Also ich sage mal, ich will zu Chelsea. Ja. Ich will pro Monat, ich will pro Jahr 100 Millionen verdienen. So, ja. Die Frage ist dann, was ist meine sogenannte Schmerzgrenze? Wo würde ich sagen, nee, da gehe ich einfach nicht runter? Und das muss ich vor der Verhandlung schon festlegen.
Okay.
Also wenn du sagst, ich sage es mal, unter 10 Millionen pro Jahr gehe ich da einfach nicht hin. Mhm. Ja. Vielleicht gar nicht wegen Geld, aber wegen Ansehen, Reputation oder was auch immer. Ja. Ja. Dann muss ja doch 10 Millionen die Grenze sein. Was man nicht machen darf, man darf diese Schmerzgrenze während der Verhandlung nicht verändern. Weil es passiert oft in Businessverhandlungen, ich sage einfach 10 Millionen, das ist meine Schmerzgrenze. Und dann baut die Gegenseite richtig Druck auf.
Ja.
Und dann denke ich mir abends im Bettchen, naja, 9 Millionen ist auch okay. Und wenn du so denkst, dann hast du verloren. Ja, mhm. Also dann musst du einfach diese Willingness to walk away haben und musst sagen, okay, dann stehen wir eben auf.
Ja. Ja.
Das Zweite ist, bin ich in einem sogenannten Single Game, also sehe ich den anderen eh nie mehr wieder, ja, oder bin ich im Repeated Game, also bin ich an der Beziehung zur Gegenseite auch wirklich interessiert. Ja. Und darauf bauen sich dann die Verhandlungsstrategien auf. Es gibt so 5 große Strategien, die ich dann mir aussuchen kann und in denen ich mich dann auch bewegen kann. Und was ich dann mache, also erst Ziel, dann Strategie und dann kommt die Taktik. Taktik wäre zum Beispiel, wer verhandelt. Ja? Also du gehst nicht selbst rein, sondern du schickst einen Berater rein. Ja? Zeitpunkte, wann verhandeln wir? Ist es besser, schnell zu verhandeln? Ist es besser, später zu verhandeln? Also dann gibt es viele Elemente, die ich dann taktisch benutzen kann, um dann tatsächlich zum Erfolg zu kommen. Vorbereitung, Ziel, Strategie, Taktik.
Mhm. Gehört natürlich auch viel Erfahrung dann auch dazu. Ich weiß nicht, du hast das natürlich gelernt und alles, aber es gab wahrscheinlich auch Verhandlungen, die du als Verlierer irgendwo am Anfang rausgegangen bist, von denen du gelernt hast, oder? Oder ist es so, lernt man aus diesen Verhandlungen, die dann vielleicht gescheitert sind? Oder ist es...
Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, ob Erfahrung überhaupt gut ist in einer Verhandlung.
Ja.
Weil ich sehe da viele erfahrene Leute, die aufgrund der Erfahrung einfach falsche Entscheidungen treffen. Weil es halt
festgefahren sind.
Festgefahren, genau.
Ja.
So nach dem Motto, der Geiselnehmer letztes Mal hat auch nicht geschossen. Ja,
naja, okay.
Und, ja. Und wir sehen es ganz oft im Business, dass einfach gerade erfahrene Leute immer auf die Vergangenheit reflektieren und vielleicht gar nicht sehen, dass sich schon wieder was verändert hat. Ja.
Ja.
Und also wir versuchen immer, wenn wir Verhandlungsteams zusammensetzen, ich versuche immer einen Verhandlungsführer, Führerin zu finden, der keine Erfahrung hat in dem. Also die frisch reingehen, die nicht so viel wissen und vor allem die mit der Historie nichts zu tun haben. Weil wenn du jemanden reinschickst, der die letzten Jahre schon dabei war, die sind so wahnsinnig angreifbar. Da sage ich aber, André, du hast doch letztes Jahr gesagt. Ja? Und,
ja, okay.
Und dann gehst du schon hoch wie ihn. Ja?
Also,
also es hat einen großen Vorteil in der Verhandlung, wenn man weiß, wie die Verhandlung funktioniert. Also man muss die Tools kennen, also diese Werkzeuge. Ja?
Ja.
Wie setze ich eine Agenda? Wie lehne ich eine irrationale Forderung ab? Also so Sachen muss man können. Aber ich finde nicht, dass man viel Erfahrung in dem Bereich haben muss. Vielleicht sogar im Gegenteil.
Ja? Okay. so ein bisschen frisch, so auch so eine gewisse Neugierde. Also so.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist wie beim Spiel. Ich weiß nicht, ob du mal in ein Spiel reingegangen bist mit dem Gefühl, hoffentlich spielen wir unentschieden.
Ja, nie.
Nee, siehst du.
Nee.
Ja. Also heißt in der Verhandlungsführung, du gehst da nicht rein und sagst, ich will Win-Win.
Ja.
Ja. Also Win-Win ist ja unentschieden. Ja. Mhm. Ich meine, so Champions League Bayern gegen Chelsea oder so, 0-0, schaut doch kein Mensch an. Was ist langweiliger als unentschieden? Ja.
Ja.
Also du gehst da rein in die Verhandlung und sagst, ich möchte gewinnen. Ja. Ja. Und so ist es in der Verhandlung auch. Ich gehe nicht rein und sage, ich möchte Win-Win, sondern ich will gewinnen. Und so bereite ich mich auch vor. Ja. Und man sagt eben so Play to Win. Es gibt Mannschaften, glaube ich auch, so als Fußballexperte, die gehen auf den Platz und du spürst förmlich, die haben Angst vorm Gegentor.
Ja. Ja.
Und die haben so dieses Play not to lose, sage ich mal. Ja.
Ja, ja, ja.
Und das spürst du doch, oder? Auch als Spieler, oder?
Ja, 100%.
Genau.
100%. Also das sind immer eigentlich die schönsten Spiele, weil du weißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einbrechen. Und wenn das erste Tor passiert, dann gibt es noch 2, 3, 4, 5. Also das merkt man relativ schnell, wie eine Mannschaft da auf dem Feld steht.
Wie war das bei euch, so finale Weltmeisterschaft? Wie habt ihr euch da gepusht?
Ja, also eigentlich gar nicht mehr gepusht. Also das war, ich erinnere mich an den Blick in dem Bus zum Stadion und man schaut sich natürlich an und gerade in dem Spiel war ja die Nervosität bei jedem, selbst Spieler, die alles erlebt haben, war ja extrem hoch, aber du hast so in die Gesichter geschaut und eigentlich wusste jeder, dass wir gewinnen. Also sowas, man hat so ein Gefühl gehabt, okay, hier eigentlich dürfte niemals was anbrennen, weil wir das unbedingt wollen. Klar, Argentinien willst auch in dem Augenblick. Da sind dann Nuancen, die das entscheiden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, so in dem Bus und in der Kabine, dass da, ja, dass die Mannschaft unbedingt will.
Mhm. Cool.
Matthias, gibt's denn mich würde noch interessieren, ob es ein paar Grundregeln gibt, einfach, die man beim Verhandeln beachten muss. Also jetzt wirklich auch so ein bisschen als praktischer Tipp für, wenn ich jetzt in die Gehaltsverhandlung gehe oder vielleicht auch anders gefragt, so ein paar Fehler, die gern von Amateuren gemacht werden, die man aber auf jeden Fall vermeiden sollte, die man vielleicht einfach vermeiden kann.
Ja, vielleicht so ein paar die wichtigsten Prinzipien mal so in der Schnellaufzählung. Nummer 1, die Vergangenheit hat in der Verhandlung nichts zu suchen. Also Gehaltsverhandlung, ich habe letztes Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für nächstes Jahr mehr Geld. Totaler Quatsch, ja. Geht immer schief. Ja.
Ja.
Das zweite ist, die negative, also wir werden nie negativ. Also wir sagen nie nein und wir sagen nie, was wir nicht tun. Ja. Also wir sagen nicht, ich kann dir keine Gehaltserhöhung geben. Ja. Weil die Verhandlung super schnell negativ wird. Das nächste ist, wir im deutschen Kulturraum, wir neigen zur frühen Festlegung. Ja, also ich sage, könnt ihr bitte 10% mehr Gehalt haben? Dann sagst du, nö. Ja, du weißt doch gar nicht, was ich noch will. Ja, du weißt noch gar nicht, welche Informationen es noch gibt. Aber wir im Deutschen, wir lieben diesen Klartext. Ja, du hast ja in England gelebt. Ich glaube, es gibt nicht mal eine Übersetzung für Klartext, oder? Im Englischen.
Ich wüsste jetzt keine.
Genau. Also ich glaube, in anderen Ländern gibt es gar nicht so. Dieses, wir haben denen gesagt, wo es lang geht. So, ja.
Ja.
Wir Deutschen lieben das ja, so Klartext und so. Also diese frühe Festlegung ist totaler Quatsch. Dann, wir gehen oft in Verhandlungen rein, haben nur eine Forderung. Ja? Also 10% mehr Gehalt. Ja? Fluchtwagen. Ja? Oder ich schieße, ja. Also das sind so Geiselnehmerstrategien. Das ist immer falsch. Also man braucht mehrere Forderungen. Was totaler Quatsch ist, ist, dass man versucht, das Gegenüber zu überzeugen. Also das Ziel der Verhandlung ist nicht die Überzeugung eines Verhandlungsgegenübers. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden. Also den Konflikt, der ja da ist, zu lösen. Und deshalb darf ich in einer Verhandlung keine Argumente benutzen. Weil wenn ich ein Argument benutze, dann bekomme ich immer ein Gegenargument. Und dann scheitert es. Und die Kunst ist ja, das Spiel zu spielen, ja. Also auch mal einen Doppelpass mit zurück, mal vor. Also einfach mal ein bisschen diese Freude am Spiel zu entwickeln. Und am Ende dann gibt's einfach Agreement oder Disagreement. Wenn man sich einigt, bitte nie grinsen, nie Siegerlächeln. Nicht, das war einfach oder so, ja. Mhm. Sondern einfach das Gefühl zu erzeugen, das war echt schwierig. Wenn man aufsteht und geht, positiv rausgehen. Also nicht negativ im Sinne von, das werden sie noch bereuen, ja, sondern immer positiv bleiben. Und die Türen, also nie eine Brücke abbrennen, sondern immer locker bleiben. Und dieses immer im Spiel bleiben, das ist so wichtig. Und wenn jemand gegen Tor fällt, weiterspielen, ja, nicht das gleich wieder alles ändern, sondern einfach, okay, ich kenne meine Stärke, ich bleibe jetzt dran und gebe richtig Gas.
Ich finde es spannend, weil das genau eine Sache ist, ich beschäftige mich viel mit der, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, das Thema Ego. Und das, glaube ich, führt so oft in solchen Verhandlungen, kann ich mir vorstellen, dass es scheitert, dass es negativ wird, dass Leute rausstürmen und frustriert sind, weil man viele Dinge sehr, sehr persönlich dann nimmt und einfach so Verhandlungen ganz schnell auf eine negative Schiene kommen und dann ist es ja eigentlich unmöglich, sich dann irgendwie zu einigen und will man dann ja auch gar nicht mehr, weil man diese Persönlichkeiten nimmer hinter sich lassen kann.
Ganz genau ich frage meine Leute immer so, also bei so Seminaren oder so frage ich immer, meine erste Frage ist immer, sind Sie schon mal enttäuscht worden in einer Verhandlung? Dann sagen alle ja. Dann sage ich, okay, super, dann habe ich alle mit, dann habe ich nur Anfänger hier. Ja. Weil wenn ich enttäuscht werde, heißt das, dass ich bestimmte Erwartungen hatte. Und Die Erwartungen sind immer verbunden mit dem Ego.
Total. Ja.
Weil ich glaube, dass meine Vorstellung richtig ist.
Ja.
Und was ganz gefährlich ist zum Beispiel, so Fairness oder so. Ja. Also ich habe eine bestimmte Vorstellung von Fairness. Also ich weiß, was richtig ist. Ja. Und jetzt glaube ich, dass mein Verhandlungspartner die gleiche Vorstellung von Fairness hat und dann geht's schief. Ja. Also das, wie du sagst, das Eigenego auf den anderen drüber stülpen, sondern Nach dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist. Ich weiß, dass ich richtig liege. Du musst es nur noch verstehen. Ja.
Total. Ja.
Und dann geht's schief. Ego, also alle guten Verhandlungsführer, die ich kenne, sind total, die können ihr Ego einfach rausnehmen.
Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt mal ein kleines Rollenspiel spielen, sozusagen, André ist jetzt mein Boss und ich will von ihm mehr Geld, weil er kann mein Gehalt vielleicht zahlen, ich seins eher, wird mir vielleicht schwer tun.
Ich hab ja kein Gehalt mehr.
Was wäre jetzt mein Bestes, wenn ich jetzt zu ihm, wir spielen jetzt wirklich das Spiel, Ich klopfe bei ihm an der Tür und er ist mein Boss und sagt, was ist mein Eröffnungssatz? Also ich habe mir jetzt überlegt, ich will X mehr Geld und ich würde mich auch noch auf das einlassen, so meine Schmerzgrenze, wenn ich die Vorarbeit gemacht habe. Würde ich zu ihm hingehen?
Also Nummer eins, bitte nicht an der Kaffeemaschine mal schnell, auch übrigens, ich will mehr Geld, sondern Termin machen. Ja. Termin machen, eine Stunde, es geht um die Zukunft so. Ja. Du steigst ein und bedankst dich für ihn für die Gelegenheit, dieses Thema heute mit ihm zu besprechen. Mhm. Ja, dann betonst du Gemeinsamkeiten. Der Sinn dieses Gespräches ist, gemeinsam herauszufinden, wie ihr beide das Unternehmen weiterentwickeln könnt. Ja? Und dann sagst du, was du willst. Also dann sagst du 10% mehr. So, Achtung, keine Begründung, ganz wichtig, keine Vergangenheit.
Das ist wichtig, dass man keine Begründung, also das ist spannend.
Weil Wenn du sagst Begründung, eben weil ich im letzten Jahr einen super Job gemacht habe. Dann sagst du, dafür hast du ja schon Geld bekommen.
Ja,
dann ist die Verhandlung vorbei. Ja. Oder du sagst, weil mein Kollege auch mehr verdient. Dann sagst du,
ganz schlecht.
Ja. Ja. Oder du sagst, alles wird teurer. Sagst du, das ist dein Problem. Also weißt du, du kannst jede Begründung sofort kippen. Mhm. Ja. Also deshalb keine Begründung, sondern einfach sagen, so. Wenn er fragt, wieso, darfst du natürlich nicht antworten.
Mhm.
Ja, also du sagst,
was ist dein Ausweichsatz? Weil dann der Impuls ist doch wahrscheinlich, das muss ich jetzt irgendwie begründen.
Von Anfänger, ja.
Ich gebe es zu, ich bin der Anfänger.
Ein Profi würde sagen, okay, vielen Dank. Er hat ja nicht Nein gesagt.
Mhm.
Ist gut. Ja. Ich verstehe, dass wir hier weiterkommen. Ja. Ich verstehe das so, dass es die grundsätzliche Möglichkeit gibt. Können wir denn auch darüber reden, sagen wir, größerer Dienstwagen? Ja. Mehr Verantwortung fürs Team. Also jetzt bringe ich, ohne eine Antwort zu geben auf die erste Frage, bringe ich mehr Optionen ein, mehr Forderungen, ja, und vergrößere das Spielfeld. Ja.
Mhm.
Und so bleibe ich drin. In einer Verhandlung darf man Fragen nicht beantworten. Weil wenn ich beantworte, dann bringe ich mich selbst in eine defensive Position. Also ich stehe am 16er und hoffe, dass kein Tor fällt. Ja.
Ja.
Also ich spiele immer vor, ich spiele immer nach vorne. Ja. Ich beantworte keine Frage, sondern bedanke mich für die Frage und komme mit der nächsten Forderung.
Ja, spannend. Irgendwie man hat das Gefühl, das widerspricht so ein bisschen dem, wie man so als Mensch normal tickt. Aber das ist dann eben alles Trainingssache wahrscheinlich, oder?
Ja, klar. Es ist einfach das Wissen um die Verhandlungen, was halt viele Managerinnen und Manager schlichtweg nicht sehen, ist, wann die Verhandlung beginnt.
Mhm.
Also viele sind in einem Gespräch und merken so, Tara, hey, das ist eine Verhandlung geworden, ja. Und es gibt einfach Signale. Also wenn du etwas von mir möchtest, was ich nicht freiwillig hergeben möchte, bin ich in der Verhandlung. Also immer wenn der Konflikt sichtbar wird, bin ich in einer Verhandlung. Und viele Leute sehen das nicht. Die glauben, es ist ganz easy. Und dann merken sie, hä? Und dann werden sie emotional, ja, und dann scheitert's. Und deshalb, die Frage ist immer, wann beginnt's? Und sobald eine Verhandlung beginnt, also ich sage es mal, sobald ich aufs Spielfeld gehe, bin ich anders, als ich neben dem Spielfeld stehe. Ja. Und wenn du drauf bist, dann geht's halt Richtung Tor. Ja. Du kannst, ich sage es mal, außerhalb vom Spielfeld kannst du super easy und relaxed und alles sein. Aber sobald du drauf bist, willst du ein Tor schießen, ja, oder?
Also, ja, absolut.
Genau. Das ist eine andere Rolle. Ist eine Rolle. Ja.
Und wenn man das jetzt umgekehrt sieht, ich jetzt in dem Rollenspiel, ich als Boss, ich will ihm aber keine 10% geben, keinen größeren Firmenwagen, nichts geben, aber ich will ihn trotzdem beibehalten. Wie gehe ich das als Boss an?
Indem du dich bedankst, dass er zu dir kommt und nicht einfach geht. Ja? Ja. Dass du auch die Gemeinsamkeiten siehst und dass du natürlich schon auch von ihm was haben möchtest. Ja? Ja. Also du sagst zum Beispiel, Mensch, super, dass du dich Gespräch suchst. Könntest du dir vorstellen, ja? Dass du ein größeres Team leitest, dass du mehr Umsatz machst, dass du mehr Kosten sparst, was auch immer. Ja? Ja. Und die Verhandlung läuft dann gut, wenn beide Seiten Forderungen dabei haben, nicht Argumente. Ja, weil wenn du mit einem Argument kommst, haut er dich quasi peng, ja, sagt Gegenargument. Wenn du mit einer Forderung kommst, zwingst du ihn auch mit der Forderung zu kommen. Mhm. Also du sagst 10% mehr, er sagt, bist bereit, ein größeres Team zu lenken. Ja, und dann beginnt die Verhandlung.
Mhm. Okay. Wir haben jetzt ganz viel auch über eigentlich Negativbeispiele geredet. Jetzt wollen wir ein bisschen positiv werden. Hast du irgendwie auch Vorbilder, Matthias, die so richtig große Verhandlungsführer, zu denen du aufblickst, vielleicht die du auch getroffen hast?
Ja, unbedingt. Also wen ich leider nicht getroffen habe, aber so aus der Ferne größtes Vorbild Wischniewski. Mhm. Also für die Älteren unter uns. Ja.
muss mir erklärt werden.
Ja. Das war der Chefverhandler damals vom Bundeskanzler. Ja. Und also Zeit so Willy Brandt und so, der die Annäherung zum Osten wieder gesucht hat. Also damals gerade Berlin, Mauer und so. Der war null ideologisch. Der war total pragmatisch, ist da hingefahren und gesagt, lass uns reden. Ja. Also so wie Schneske so.
Der hat ja auch die Entführung der Landshut in Mogadischu, hat er ja auch, glaube ich, als Chefverhandler betreut quasi. Genau. Und der hat zu einem guten Ende geführt. Genau. Also das, glaube ich, war eine richtige Stresssituation.
Das war sie. Und ich kenne den, also der Wischniewski war quasi so der Mann vor Ort und der Verhandlungsführer, also der tatsächlich den Hörer in der Hand hatte, das war der Herr Salewski, den ich auch persönlich kenne. Unglaublich guter Mann, ja. Und der hat mir erzählt, dass der von diesem Stress an diesem Tag, also die haben mir eine Geisel dann mit Benzin überschüttet und dann ist einer mit dem Feuerzeug auf die Person zugegangen. Und der Salewski hatte den Job, mit dem jetzt zu reden. Ach. Und er hat gesagt, der andere war am Telefon, aber er, also so ein Funkgerät, so Handys gab es noch nicht. Und er hat gesagt, der Salewski, sein Job wäre gewesen, es was zu sagen, aber er hat nichts sagen können, weil seine Kehle zugeschnürt war.
Wahnsinn.
Genau. So. Und so ultimativen Stress, da lernst du natürlich, wie es geht. Und von den anderen, also wen ich persönlich getroffen habe, definitiv Horst Teltschik, der die Verhandlung zur deutschen Einheit verhandelt hat im Hintergrund. Ja, unglaublich brillanter, unheimlich smarter Mann. Ja. Wenn ich kennengelernt habe, John Kornblum, der ehemalige Botschafter hier in Berlin, der das Ende von Jugoslawienkrieg mit Milosevic verhandelt hat. Ja. Ich habe kennengelernt zum Beispiel David Petraeus, wie man ein Team im Stress führt. Ja. Ich habe kennengelernt Rasmussen, der die Ost, also die Osterweiterung der EU verhandelt hat. Also ich habe unheimlich schlaue Leute kennengelernt und wenn du mit den Leuten sprichst, dann siehst du bestimmte Muster, was die haben.
Das wollte ich gerade fragen. Was haben die so gemeinsam?
Die haben alle den gleichen Einstieg.
Jetzt sind wir gespannt. Diese Kunstpause.
Jetzt brauche ich Tusch. Genau. Kann man vielleicht so einen Jingle einspielen?
Oder? Ja, genau. Oh, da haben wir auch sehr schöne.
Zu denen kommen wir später. Was alle machen, die geben dir das Gefühl, dass du der Held bist und sie gar nicht wichtig sind. Ja. Mhm. Also die machen sich selbst unheimlich klein, immer. Also die kommen zum Beispiel, letztes Mal hatte ich einen getroffen, auch einen von dieser Top-Liga, der hat am Handy gezeigt, dass ein Haus renoviert, ja, und welche Fehler er dabei macht. Ja,
okay.
Ja, schauen Sie ja schon, das ist mein Haus, schauen Sie, was ich da wieder falsch gemacht habe. Da habe ich das Ding falsch gezeichnet, das haben das Dach falsch draufgesetzt. Also so, und du denkst, Mensch, ist der nett. Ja. Ja. Und dann lässt du dein Schild runter. Ja. Dann denkst du, Mensch, ist der nett, mit dem kann ich ganz normal reden. Und dann wirst du unvorsichtig. Mhm. Also was die alle machen, die machen sich im ersten Satz total klein. So, Mensch, Herr Schanner, hätte ich den Eingang fast vom Hotel nicht gefunden. So, denkst du. Ja. So, also reden über eigene Fehler oder so, ja, so kleine Versagen auch so. Ja. Letztes Mal einer, Mensch, heute habe ich meiner Tochter schon verhandelt, habe da schon verloren. So, ja. Und dann geben sie dir das Gefühl, dass du der Held bist. Mensch, ich habe ihr Buch gelesen. Ja, faszinierend. So. Und da denkst du, tara, ja. Ego. Ja. Ja, ja, ja. Und das können diese Leute, die geben dir das Gefühl, dass du wahnsinnig wertvoll bist, unheimlich respektiert bist, und dann fangen die an, mit dir zu reden. Und was die alle haben, du hast das Gefühl, du bist mit diesen Leuten in so einer Käseglocke, so einer Bubble. Ja. Du kriegst von außen nichts mehr mit. Du bist mit denen jetzt in so einem geschützten Raum.
Also die geben dir dann das Gefühl, dass du irgendwie auch über ihnen stehst?
Genau.
Okay.
Machen sich klein. Ja. Ja. Ich meine, so ein Rasmussen oder so, ich meine, da ist ein mega Wahnsinnsstilverhandler, ja. Und sagt, Herr Schranner, wenn ich ihr die Fähigkeiten hätte. Ja. Okay. Denkst du, puh. Ja. Das Spannende ist, du erkennst das ja.
Ja, genau. Wenn man
du erkennst das, aber es beeinflusst dich dennoch.
Das heißt, wenn du mit ihm verhandeln würdest, dann würdest du dich erstmal noch kleiner machen.
Ja, klar. Ja, okay. Dann mache ich mich noch kleiner und sage, Mensch, Rasmussen, ein großes Vorbild und so.
Ja, ja, okay. Sollen wir ein kleines Spiel spielen? Ich nenne es immer gerne den Quickfire Round. Also da geht es um
entweder oder.
Im nächsten Leben wieder Polizist oder Privatdetektiv?
Polizist.
Bergsteigerurlaub oder Spa im Stanglwirt?
Oh Gott. Gibt's keine dritte.
Du kannst was erfinden.
Dann lieber am Strand.
Okay.
All-in beim Poker oder die Bank beim Monopoly verwalten?
All-in.
Du bist passionierter Pokerspieler?
Nicht passioniert, aber bei meinen Kindern. Und Kinder sind dann super geil zum Spielen, ja, weil die keinen Bezug zum echten Geld haben und viel schneller All-in gehen, als ich das jemals machen würde.
Kann mich richtig abzocken quasi. Aber Jogginganzug zur Verhandlung oder im Businessanzug zum Elternabend?
Business.
Streiten oder schweigen?
Streiten.
So, jetzt wird's spannend. Wer ist der bessere Verhandler, Sie oder Ihre Frau?
Meine Frau.
Also da will ich auch nochmal später drauf zu sprechen kommen, wie man zu Hause am besten verhandeln kann.
Oh ja, auch gutes Thema.
Sind Sie ein guter Verlierer oder gute Miene zum bösen Spiel?
Beides nicht. Ich zeig, dass ich sauer bin. Nee, Quatsch. Ja.
Nach Bauchgefühl oder akribische Recherche?
Akribisch.
Nie wieder Marathon laufen oder nie wieder Klavier spielen?
Nie wieder Klavier spielen.
War das eine schwere Entscheidung jetzt?
Nee, also Marathon ist für mich einfach wichtig, weil Marathon ist wie verhandeln. Also du musst einfach lernen, auch wenn es weh tut, weiterzulaufen.
Mhm. Ja.
Und Klavierspielen ist eher was Einfaches. Also Marathon ist eine größere Challenge. So.
Okay. Meditation oder Mutmach-Schnaps vor der Gehaltsverhandlung?
Oh, beides nein. Ich bin kein anonymer Alkoholiker.
Und Meditation auch?
Nie.
Noch nie, okay. Nee. Online-Verhandlungen per Zoom oder Feilschen auf dem Flohmarkt?
Online.
Lieber Verhandlungen mit Geiselnehmern oder Management-Coaching?
Geiselnehmer.
Pokerface oder Sonnenbrille?
Pokerface.
Investorendinner oder Studentenparty zum Semesterende?
Investoren.
Ihr Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
Podcast.
Hören Sie viele hörst du viele Podcasts?
Ja, ich bin, also, darf man das sagen, wenn man so?
Absolut, ja. Natürlich.
Ich bin totaler Fan von Gemischten Hack.
Ja. Ja.
Ich finde die beiden super, weil was die beiden können, ist von super ernsten Themen wieder in ganz flache Themen einzusteigen, rauf und runter.
Ja.
Und ich finde die beiden einfach wirklich auch sehr gebildet. Also auch wenn sie flach reden oder über banale Themen reden, das ist doch immer sehr ein sehr, sehr ernsthafter Hintergrund dabei. Das höre ich sehr, sehr gerne.
Was machst du überhaupt, wenn du mal abschalten willst? Also so eine Verhandlung ist ja wahrscheinlich schon eine Stresssituation einfach auch, bei der man wirklich immer quasi, da ist immer Alarmstufe quasi im Kopf, oder? Muss man immer auf der Hut sein. Und was machst du, wenn du mal entspannen willst?
Also wenn ich so Verhandlungen begleite, also mein Hauptjob ist ja wirklich, ich werde gerufen und bin so lange dabei, bis das Ergebnis da ist. Also ich will oft gar nicht entspannen, weil ich bleibe da so lange im Thema drin. Also ich träume auch von Verhandlungen und bin da so total tief drin, bis das Ding dann durch ist. Dann entspanne ich mich, ja. Aber ich bin keiner, der jeden Abend irgendwie entspannen muss. Ich bin begeisterter Koch. Ich liebe Kochen. Ich glaube auch, ich kann es ganz gut. Bin seit fast 40 Jahren Vegetarier. Und durch das ganze Reisen, also Indien und so, habe ich gelernt, ganz gut zu kochen. Und das ist mein Ding. Also abends mein japanisches Messer raus und dann...
Oh. ist ja fast wie Meditation. Also man ist direkt bei der Sache, man probiert sich aus, diese Dinge.
Genau. Aber da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch passionierter Hobbykoch. Ich liebe das auch. Ich finde es super zum Entspannen. Ich mache mir jetzt einen Podcast oder irgendeine Doku an und packe ein japanisches Messer, weiß ich gar nicht. Ein Messer ist es auch aus und habe da wirklich Spaß, irgendwie was zu schnibbeln und so. Was ist das?
Welche Küche bist du?
Oh, ganz gemischt. Also gern asiatisch, Thai, aber auch italienisch.
Okay.
Ja, doch.
Thai oder?
Thai mag ich gern, wobei am liebsten Indisch und Italienisch, weil meine Großmutter kommt aus Italien und hat ein bisschen Bezug dazu.
Ja. Okay, das finde ich find ich sehr sympathisch und spannend. Ich sehe bei André, wenn man seine Frau ein bisschen auf Instagram verfolgt, die kocht auch immer eine Köstlichkeit nach der anderen. Das sieht immer fantastisch aus.
Ja, stimmt. Da
sind wir alle verblüht.
Fällt einiges für mich ab.
Ja, du wolltest noch was fragen, wie man im Häuslichen ein bisschen verhandelt, André, oder?
Ich meine, das ist ja auch zu Hause. Man verhandelt ja auch vielleicht im kleineren Stil, aber klar auch mit der Frau. Wenn ich jetzt überlege, wir haben eine kleine Tochter, anderthalb, geht's auch... wie viel Freizeit man auch bekommt oder man verhandelt auch durch, ich würde jetzt hier mal, keine Ahnung, ich habe heute den Podcast und würde dann noch zum Abendessen gehen, aber die Frau will, Abendessen kommst du nach Hause, du bist jetzt beim Kind, aber man will das trotzdem durchziehen.
Genau, also Verhandlungen zu Hause sind mit das Schwierigste, was es gibt.
Ja.
Zum einen, weil es keine Alternative gibt. Also du kannst ja nicht zu deiner Frau sagen, wenn ich mit dir nicht zurechtkomme, dann suche ich mir eine andere. Ja. Also kann man schon sagen, aber dann wird es eher emotional.
Ja.
Das Zweite ist, dass unsere Partner und unsere Kinder vor allem natürlich wissen, wie sie uns kriegen. Also die wissen genau, auf welchen Schalter sie drücken müssen, damit wir rauf oder runter gehen. Also damit sie bekommen, was sie wollen oder damit wir uns dann ärgern. Ja.
Ja.
Und als Papa von 4 Kindern kann ich sagen, es ist einfach manchmal so spannend, einfach zu sehen, dass man denkt, hey, woher wisst ihr das? Ja, also wie könnt ihr das wissen, dass ich darauf anspringe? Ja? Zu Hause ist einfach, die Emotionen muss man einfach im Griff haben und es gelten logischerweise die gleichen Regeln zu Hause auch. Was wahnsinnig schwierig ist, gerade wenn Paare sich trennen, so Scheidungen, Unternehmensnachfolge, Erbverträge, das ist Wahnsinn. Weil da alles, was an Vergangenheit die letzten 100 Jahre passiert ist, in diese eine Verhandlung reingepackt wird.
Und super emotional einfach.
Total emotional, ja. Und also wir begleiten auch oft M&A-Prozesse, also wenn ein Unternehmen verkauft wird. Und sobald der Gründer am Verhandlungstisch sitzt, geht immer alles schief. Ja. Mhm. Weil die sowas von emotional sind und quasi ihr Baby, das sie über 40 Jahre aufgebaut haben, dann zum Verkauf steht. Hochgradig emotionale Geschichte. Und immer wenn es emotional wird, wird es logischerweise auch gefährlich und dann passieren alle Fehler, die es gibt.
Ja. Das heißt, zu Hause, ich habe mal irgendwo was gelesen, das heißt immer, das hast du auch vorhin gesagt, also wenn du als Arbeitnehmer zu deinem Boss gehst, dass du mehrere Dinge reinpackst, also du willst das, da ist dann zu Hause, kann man auch sagen, also ich würde gerne heute Abend mit meinen Jungs essen gehen, dann Dienstagabend würde ich gerne alleine Tennis spielen gehen und ich würde Freitag das noch machen, was auch immer.
Genau.
Und um eins der Dinge vielleicht zu bekommen, so auf die Art.
Ja, genau. Also die Frage ist immer, und das ist, also wir haben auch ein Seminar im Sommer mal in St. Moritz, jedes Jahr verhandeln in der Familie.
Ja.
Und dann kommt immer unser Familienpsychologe und der sagt immer ganz was Spannendes. Der sagt zum Beispiel, wenn du die Familie aus Hort der Glückseligkeit willst, wirst du scheitern. Ja. Sondern gerade mit Kindern, du kennst es ja auch, das ist halt eine Art Unternehmen, das funktionieren muss. Ja?
Ja.
Und man muss sich davon lösen, dass immer alles super glücklich und harmonisch ist. Man muss auch mal sagen, okay, das muss jetzt einfach mal geregelt werden. So, wann mache ich das, wann magst du das? Und die große Kunst dabei ist tatsächlich, es so früh schon anzusprechen, bevor man emotional wird.
Ja.
Ja. Und was will er machen? Wie beim Flohmarkt halt, ich mag nicht verhandeln, habe vielleicht auch Angst vor der Verhandlung, weiß nicht, wie es geht, aber eigentlich nervt es mich schon lange.
Ja.
Und dann zieht sich das so lange hin. Und wenn dann was angesprochen wird, dann kocht das Ganze schon.
Ja, ja, dann explodiert es.
Dann explodiert es. Ja. Und dann, deshalb die große Kunst ist, sobald ich diesen inneren Konflikt spüre, also mir passt was nicht, eben jetzt schon in die Verhandlung zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte morgen Nachmittag mit dir reden. Ja, oder bei uns ist zum Beispiel so, Sonntag 11 Uhr gibt es, sagen wir mal, eine Stunde Verhandlung. Ja?
Ja.
Dann kann jeder sagen, was ihm nicht passt. Dann kann sich jeder vorbereiten. Also dann wird die Verhandlung auch wirklich so separiert vom Daily Business.
Ja.
Und das Blödste, was es gibt, sind die Zwischendinger so. Ach übrigens, was ich dir noch sagen wollte.
Ja, ja, so zwischen Tür und Angel. Ja, genau. Ja, ja, ja.
Genau, dann geht leider alles schief.
Ja. Ja, das finde ich super so mit einem Family Meeting oder auch gerade mit dem Lebenspartner. Also so einen festen Tag in der Woche eine Stunde zu nehmen, um gewisse Dinge anzusprechen, dass nichts zu lange da ist, bis es irgendwann auch so emotional ist, dass es dir auch bei irgendeiner Situation rausbricht.
Genau. Das wollte ich schon sagen, André, wenn du voll die Geheimtricks jetzt verraten bekommst, müssen wir es irgendwie schaffen, dass deine Frau den Podcast nicht hört. Aber so ein Family Meeting, das ist ja ein Vorschlag, mit dem, glaube ich, alle leben
können. Ja, irgendwann komme ich nach Hause und dann kommt meine Frau. Also ich möchte das und das und das und das.
Nee, bei uns ist tatsächlich so, ich bin ein sehr taktisch orientierter Mensch. Also wie du auch gefragt hast, ich analysiere sehr viel, ich bereite Strategie und Taktik vor.
Ja.
Und meine Frau ist eher sehr emotional, impulsiv. Und während ich noch überlege, hat sie schon lange gesagt, was sie will, ja. Und dann bin ich in der Reaktion, ja.
Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Tipps für andere sind, also wir haben ja eine kleine Kategorie, die wir heute vielleicht ein bisschen umwandeln, aber eigentlich heißt sie
Andres Business Bootcamp.
Ja, normalerweise stellen wir, glaube ich, hier immer so ein bisschen Business-Begriffe vor. Und ich glaube, wir könnten das mal so in Verhandlungsbegriffe eigentlich umwandeln, oder André?
Ja, also absolut. So gewisse Begriffe, die man in Verhandlungen oder gerade auch in Business-Verhandlungen des Öfteren benutzt.
Also was man auf alle Fälle kennen muss, ist, finde ich, also so ein paar so Begriffe, ich sage einfach mal so, die im Business einfach wichtig sind. Das eine ist, du musst wissen, was eine Agenda ist und du musst wissen, wie man eine Agenda setzt und wie man sie aushebelt. Ja. Weil die Agenda ist kein organisatorisches Element, sondern eine Taktik, um in ein Verhandlungslied zu kommen. Was man wissen muss, ist dieser Satz, put the fish on the table. Das heißt, wenn du etwas haben willst, musst du das auch sagen. Mhm. Weil wenn du einen Fisch in der Verhandlung dabei hast und ihn nicht präsentierst, sondern versteckst, irgendwann fängt er an zu stinken und dann wird es noch schwieriger, ihn zu präsentieren.
Ja.
Weiterer Begriff ist einfach wirklich dieses, und das können wir von anderen Kulturen lernen, dieses ständig positiv bleiben. Ja? Also dieses play to win, wie wir das nennen. Ja. Egal was passiert, auch wenn ich ein Gegentor bekomme, egal, ich spiele weiter auf Tor. Und es gibt bei uns einen Begriff in unserem Verhandlungskonzept, wir nennen das die Feuerwehruniform. Weil wenn du zum Beispiel mit einem Selbstmörder verhandelst, was ich ja früher oft gemacht habe, das sind Leute, die stehen am Dach und sagen, ich springe jetzt gleich. Ja, sind aber noch nicht gesprungen, weil sonst die tragen quasi diese innere Verhandlung, soll ich springen oder nicht, tragen die nach außen und verhandeln die mit mir. Was immer interessant ist dabei, wenn der springen würde, wäre er logischerweise tot. Wenn er reinkommt und runtergeht, wartet die Meute auf ihn, also die Leute, die schon Fotos und Videos von ihm gemacht haben und bekommt dann schlechtes, also negatives Feedback. Was wir gesagt haben immer bei der Polizei, wenn du reinkommst ins Gebäude, bekommst du von uns eine Feuerwehruniform. Also wir verkleiden dich als Feuerwehrmann, du gehst als Feuerwehrmann verkleidet nach unten, gehst als Feuerwehrmann verkleidet durch die Menschenmenge und wir fahren mit dem Feuerwehrauto weg. Das bedeutet, dass dieser Mensch sein Gesicht wahren kann. Also er kommt raus aus dieser Situation mit Gesichtswahrung. Und das ist was wir ständig vorbereiten. Also wir bereiten vor der Verhandlung schon etwas vor, damit mein Gegenüber am Ende der Verhandlung sein Gesicht wahren kann. Heißt ganz konkret, wir fordern mehr, als wir eigentlich wollen, damit wir es am Ende unter Schmerzen hergeben können.
Ja, okay. Ja,
damit dieser Mensch zu seiner Community sagen kann, boah, das habe ich rausgeholt.
Oh,
ja.
Ja.
Und das sind so wichtige Elemente, finde ich, die man kennen muss. Dann gibt es den großen Begriff des Win-Wins, den ich nicht so mag, ja, weil ich spiele auf Sieg. Ja.
Ja.
Ich will nicht unentschieden vom Platz gehen.
Ja. Okay, ja, super spannend.
Wie ist das überhaupt bei so, es fällt mir jetzt gerade ein, wegen in der Politik sieht man öfter mal irgendwo in EU-Gipfel und dann verhandeln die bis, keine Ahnung, 3 Uhr morgens. Ist das überhaupt sinnvoll, quasi einfach so lange sitzen zu bleiben, bis alle einfach nur noch sagen, ich gebe euch alles?
Derjenige, der auch wahrscheinlich eine bessere Kondition irgendwie hat, nee, der gewinnt dann.
Furchtbar. Also furchtbar. Das ist zum Beispiel etwas, was wir ablehnen. Ja. Hm. Also möchte ich denn von jemandem regiert werden, der einfach das Land führen kann, oder möchte von jemandem regieren werden, der am längsten durchhält. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist es. Also ein Politiker hat ja immer 2 Ziele. Nummer 1, er möchte natürlich mit dem Gegenüber ein Ergebnis erreichen, also zum Beispiel in Brüssel. Aber er möchte natürlich auch den eigenen Wählerinnen und Wählern zeigen, hey, ich bin eine harte Socke. Ja. Und würde vielleicht ein Politiker um 23 Uhr rauskommen, hätten vielleicht Wählerinnen und Wähler das Gefühl, der hat sich nicht wirklich für uns eingesetzt, wenn das so einfach war. Ja. Mhm. Wenn er früh um 5 rauskommt, total schlaftrunken, Krawatte und Kleid verzaust und so, dann denken wir Wähler, hey, boah, harte Socke. Ich glaube, das ist überholt. Ja. Mhm. Also das war früher mal so, aber jetzt, also ich selbst war bei vielen Verhandlungen dabei, ich kenne keine einzige Verhandlung, die um 23 Uhr ein anderes Ergebnis gebracht hat als um früher früh. Ja. Ja. Also man hätte auch Mitternacht heimgehen können. Ja. Aber das ändert sich auch. Und wir hatten jetzt zum Beispiel eine Verhandlung betreut, da war zum ersten Mal im Verhandlungsteam eine junge Mutter. Dann ging das bis früh um 4 so. Also viele alte weiße Männer und eine junge Frau dabei. Und da war es kurz vor Reinigung, aber sie hat gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich muss mein Kind in die Schule bringen. Dann ist sie nach Hause gefahren, hat sich geduscht, hat das Kind aufgeweckt, Schule fertig gemacht und ist um 9 Uhr wiederkommen. Dann mussten die Männer bis um 9 Uhr sitzen bleiben.
Komplett da gewesen.
Genau. Und ich bin so froh, dass immer mehr junge Leute in die Verhandlungsteam kommen, auch immer mehr Frauen, auch immer mehr andere Kulturen. Ja. Weil Diversity ist so unheimlich wichtig. Und ich bin immer erschrocken, ehrlich gesagt, wenn ich gerufen werde zu einer Verhandlung, sagen mal, irgendeine Firma ruft mich an und sagen, Herr Schalan, wir müssen eine globale Verhandlung lösen. Ja. Ja, so mit China und Amerika und so. Dann komme ich dahin und da sitzen 5 weiße alte Männer. Dann sage ich, vergesst es einfach. Ja. Wie wollt ihr alten weißen Männer eine globale Verhandlung steuern, wenn ihr selbst nicht divers seid? Wenn ihr gar nicht wisst, wie andere Menschen funktionieren? Ja. Ja. Und deshalb, Diversity ist wirklich so unglaublich wichtig in Verhandlungsprozessen, auch andere Sichtweisen reinzukriegen, andere Kulturen mal zu berücksichtigen. Ja. Und wir können so viel lernen von anderen, ja, weil die Deutschen sind verhandlungstechnisch tatsächlich nicht auf der Höhe.
Das heißt immer, dass sich so diverse Teams eigentlich mehr reiben. Das ist oft mal für kreative Prozesse ja positiv, aber bei einer Verhandlung, wie ist das? Da wirkt sich das auch positiv aus tatsächlich.
Unbedingt. Also unbedingt das, was du ansprichst, ist die Frage, wann reibe ich mich? Ja. Mhm. Also ich muss mich in der Vorbereitung reiben. In der Verhandlung darf ich mich nicht mehr reiben. Was natürlich passiert, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann reibe ich mich in der Verhandlung und zeige natürlich meine Flanken. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss mich vorher reiben. Aber durch das vorherige Reiben, ja, hast du sehr viel mehr, kommst auf sehr viel bessere Ideen. Also zum Beispiel der Horst Heltschek hat das bei uns gesagt, als sie die Verhandlung mit Gorbatschow vorbereitet haben. Die haben einfach nicht nur Diplomaten reingeholt, sondern die haben alle reingeholt, die einen Bezug zu Russland hatten. Ja, also Leute, die bei ihm zu Hause, also einfach Leute, die, ich sage es mal, Leute vom Reinigungspersonal, vom Pflegepersonal, also Leute, die aus Russland kommen, oder hat mir gesagt, wie denkt ihr denn so? Ja, und das war wirklich faszinierend, wie der Herr Telczyk das vorbereitet hat, in der Vorbereitung sich bewusst zu reiben. Ja, hätte er 10 Diplomaten reingeholt, hätten alle 10 Diplomaten das Gleiche gesagt. Ja. Und durch diesen Mix sind die auf ganz neue kreative Ideen gekommen, was ausschlaggebend war, um dann mit Gorbatschow auch zum Ergebnis zu kommen. Ja, also diese Reibung ist unheimlich wichtig. Ja.
Wir haben immer noch eine Kategorie, wo wir einen Blick in die Zukunft werfen wollen.
Blick in die Glaskugel.
Ich habe immer dann eine kleine Geschichte dabei, die sich dann als massiv falsch erwiesen hat, so eine kleine Anekdote, und dann bitte ich den Gast, also in dem Fall dich, Matthias, doch mal selber eine Prognose abzugeben, gerne zu deinem Spezialgebiet. Ich habe auch eine Anekdote zur Verhandlung dabei, die ist auch gar nicht so alt. Das war Liam Fox, der britische Minister für internationalen Handel, hat Ende Juli 2017 gesagt, dass ein Freihandelskommen mit der EU die einfachste Sache der Welt sein wird. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eingetreten ist. Aber jetzt wollen wir dich mal bitten, gib mal, was Verhandlungen angeht, eine bessere Prognose ab.
Die Prognose war ja nicht an die Leute am Tisch gerichtet, also nicht zu den europäischen Verhandlungspartnern, sondern waren das eigene Volk gerichtet. So nach dem Motto, gebt uns quasi die Erlaubnis, den Brexit zu verhandeln, es wird super easy. Ja. Hätten die damals schon gesagt, es wird ein Desaster, hätte es ja natürlich keiner unterstützt, das Ganze. Und was man jetzt natürlich merkt, ist, dass die Leute es auch erkennen, so einfach wird es nicht. Ja. Aber was natürlich gerade in UK, wenn man die Medien in UK verfolgt, ist sehr stark natürlich dieses, wir befreien uns von der EU, ja, dieses Unleash the Potential und so, das kennst du ja alles, ja. Also wo wir sagen so, ja. Und wir hatten vor kurzem mit jemandem gesprochen aus UK, der hat uns gesagt, hey, Brexit, ihr Europäer werdet ganz schön Probleme bekommen. Ja. Wo wir sagen, hey, ihr habt doch die Probleme, ja. Aber das ist halt einfach so ein, ich glaube, der ganze Brexit ist einfach ein unheimliches Missverständnis. Ja.
Und schön gesagt. Es war ein großes Missverständnis.
Ein ganz, ganz großes Missverständnis. Ja. Und ich glaube, dass wenn es so weitergeht, wie es jetzt aussieht, dann wird es ein No-Deal-Brexit geben. Also die Unternehmen und so, die bereiten sich alle auf No-Deal vor. Und dann wird es nur Verlierer geben. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann wieder dreht. Aber die handelnden Personen, die jetzt am Tisch sitzen, die können ja nicht mehr zurück. Es ist also Positionen sind ja tatsächlich einbetoniert, ja.
Naja.
Also ich würde mal sagen, es gibt No Deal, ja, oder halt, was noch wahrscheinlicher ist, einen ganz schlechten, was auch immer, Deal, damit man irgendwie Gesichtswand rauskommt, der aber keinem hilft, ja. Und dann sind wir halt wie gerade mit Covid-19 in Deutschland, 1000 verschiedene Regelungen, wo keiner weiß,
was wirklich
darf ist. Darf ich jetzt übernachten oder nicht, oder komme ich wieder zurück, oder werde ich eingesperrt, oder, ja.
Ich habe wirklich noch eine Frage. Körperhaltung in Verhandlungen. Also ich kenne es beim Fußball, man spielt damit auch gerne, weil wenn du siehst, so die Jungs hängen irgendwie drin, dann gibt man schon ein Bild ab und die andere Mannschaft sieht sowas auch. Ist es bei Verhandlungen auch wahrscheinlich extrem wichtig? Also weil verschränkte Arme oder gewisse Dinge, sollte man darauf auch achten?
Ich finde, nein. Also ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass der Körper dem Geist folgt. Ja.
Ja.
Und wenn du mit diesem Play to Win aufs Spielfeld gehst, dann strahlst du es auch aus. Also ich glaube nicht, dass man über den Körper den Geist steuern kann, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube einfach, es ist wirklich sehr viel Mindset. Und in der Verhandlung ist es auch so, wenn ich reingehe und sage, okay, ich bin top vorbereitet, klares Ziel, Top-Team dabei, wir sind abgestimmt, wir haben uns vorher gut gerieben, wir haben uns vorher wirklich auseinandergesetzt mit der Thematik und jetzt gehen wir rein und jetzt wollen wir das Ding auch gewinnen. Ich glaube, dass sich die Körperhaltung dem Geist anpasst.
Dann anpasst. Ja.
Was man nicht machen darf, man darf sich nicht zu sehr auf so, sagen wir so Ausschnitte konzentrieren. Ja. Also so jemand verschränkt die Arme, der denkt, oh Gott, der lehnt mich jetzt ab oder so. Ja. Weil du dadurch einfach total verunsichert wirst. Und ich merke das zurzeit, wir machen sehr viele Verhandlungen ja auch am Telefon, mit Video, mit Zoom oder Teams oder so, oder Webex. Und was erstaunlich ist, also ich erzähle da was und die Leute sitzen ja alle zu Hause, ja. Und die gehen einfach weg und holen sich einen Kaffee oder so, ja. Und wenn ich dann im kleinen Fenster sehe, dass wieder einer geht, dann denke ich, oh Gott, was sage ich, also was muss ich jetzt ändern, ja. Also ich meine, das kommt, wenn du so auf diese Kleinigkeiten achtest, das verunsichert unheimlich, ja.
Ja.
Deshalb einfach zu sagen, okay, ich weiß, was ich tue, ich ziehe das jetzt durch, ich spiele mein Spiel.
Okay.
Ist denn überhaupt bei einer Verhandlung so, ist da Platz für so Psychospiele oder ist das unprofessionell? Ich denke da immer dran, ich bin ein bisschen historisch interessiert, so Richard Nixon, da hieß es immer, da gab es die Madman Theory, man wollte das Bild von einem Präsidenten erzeugen, der zu allem fähig ist, damit man ihm möglichst viel in Verhandlungen irgendwie gibt. Es gibt solche Strategien, sind die professionell oder sollte man sowas ganz lassen?
Also es gibt schon, man sagt ja auch, dass also es war natürlich eine andere Zeit, es war Khrushchev mit seinem dritten Schuh und so Zeug halt. Man sagt ja auch, dass Donald Trump dieser Madman-Theorie angehört und dass der, ich finde zum Beispiel gar nicht, weil ich finde, der macht immer das Gleiche. Ja. Also normalerweise in unserem Kulturkontext ist ja so, wir verhandeln, wenn wir nicht zum Ergebnis kommen, dann kündigen wir einen Vertrag. So, also die Konsequenz kommt ja am Ende. Ja. Der Trump dreht es ja um. Also der kündigt ja den Vertrag und sagt, lass uns jetzt neu verhandeln. Ja. Und eigentlich gut, ja. Aber wir Deutschen sagen, der spinnt. Nein, ja.
Der ist
ja.
So schön.
Gut, der spinnt natürlich in vielen anderen Sachen.
Aber das ist zumindest so vertretbar.
Aber ich glaube nicht, dass das so Psychospiele sind. Was halt Trump sehr stark macht, ob man es mag oder nicht, er ist halt dadurch, durch seine Tweets ist er halt so unglaublich wichtig geworden, dass wir seinen Tweets immer folgen. Ja. Und seine Tweets wären ja eigentlich egal, wenn es keiner retweeten würde. Mhm. Ja. Aber durch das Retweeten, ja, bekommt er so eine Aufmerksamkeit und bestimmte Themen. Und ich meine, wir sind jetzt 4 Wochen vor oder 3,5 Wochen vor der Wahl. Es gibt ja viele, die sagen, er wird wieder gewählt, ja, weil er die Themen bestimmt, ja, und weil Sleepy Joe, wie er ihn nennt, ja, einfach nicht aus dieser defensiven Haltung rauskommt. Also Psychospiele kann man machen. Wir lehnen es ab. Mhm. Wir lehnen Tricks ab. Wir lehnen die ganzen Manipulationstaktiken ab, weil du einfach dich selbst verlierst dann, ja. Sondern was wir schulen, ist eine ganz große Klarheit. Also was will ich? Ja? Was ist mein Ziel? Was ist meine Strategie? Was ist meine Taktik? Gar nicht so wichtig, was die anderen machen. Ja? Ich spiele mein Spiel. Ich spiele auf Sieg. Ich will ein Tor schießen. Punkt.
Matthias, vielen, vielen Dank. War super spannend. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, André, jetzt sind wir aber für jede Verhandlung gewappnet, oder? Mein Chef hat jetzt keine Chance mehr, oder? Wie geht's dir?
Absolut. Ich würde sagen, du gehst direkt nächste Woche rein.
Die Gehaltserhöhung wird rausgeholt, auf jeden Fall.
Ich fand's super. Cooler Typ.
So, André, und jede Folge das gleiche Spiel. Du bringst uns immer eine kleine Weisheit mit, und zwar von deinem...
Mein Life-Coach aus Dubai hat gesagt...
Genau.
So sieht's aus. Erstmal, er ist der Lee Levy und wir packen den auch mal in die Shownotes. Er hat richtig, richtig coole Dinge. Vielleicht hilft's ja irgendjemand weiter. Und heute möchte ich gerne sprechen über Abendrituale und auch ein bisschen Morgenrituale. Was er mir immer sagt, die Stimmung, mit der du ins Bett gehst und einschläfst, ist die Stimmung, mit der du aufwachst. Das heißt, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist ein Dankbarkeitsjournal. Das heißt, ich schreibe mir jeden Abend auf 3 Dinge, was war richtig gut, wofür bin ich dankbar, und versuche, das wirklich zu verinnerlichen, um damit auch morgens aufzuwachen. Und ganz wichtig, morgens das Handy mal 1-2 Stunden auszulassen, um wirklich mit einer Positivität aufzuwachen. Und das sind so 1-2 Rituale, die ich eingeführt habe und die mir wirklich helfen. So Leute, das war's dann heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt uns Feedback, schaut euch die Shownotes an, schreibt uns auf Instagram, whatever, und schaltet wieder in 2 Wochen ein. Und wir haben ja auch noch ganz, ganz viele andere Podcast-Formate bei GQ.
Ja, Janine Ullmann, die über Life und Style spricht, Magic Fox, Daniel Fuchs und Konstantin Herrmann sprechen über Body und Care, und Matthias Malmer, die Schnurrschnauze, hat einen tollen Chaos-Podcast, der wirklich empfehlenswert ist.
Absolut, hört mal rein.
Das war Nice am Stil Business, der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürrle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.